Es gibt nur einen Gott. Und wir kennen diesen einen Gott, weil er sich uns offenbart hat. Seine Offenbarung, sein Wille liegt uns vor. Und alles, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. So wie das auch so wunderbar steht, am Anfang vom 2. Petrusbrief, im 1. Kapitel, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Ja, wer Gottes Wort liest, der wird schnell feststellen, dass es nur einen wahren Gott gibt. Bei manchen Menschen, die die Bibel überhaupt nicht kennen, es ist ganz komisch, was sie meinen, von Gott zu wissen. Da gibt es dann den ganz schlimmen Gott des Alten Testaments, der nur Vergeltung und Zorn hat. Und dann den liebevollen Gott des Neuen Testaments und haben deswegen Probleme mit der Bibel und lesen erstmal selber gar nicht und lernen den wahren einen Gott gar nicht kennen. Und dass es heute so war, wie auch früher, wie in der Vergangenheit, dass Menschen das nicht begriffen haben. Und schauen wir uns heute eine Geschichte an, die uns das verdeutlicht, dass es nur einen Gott gibt. Der Botaniker wird vielleicht eine dieser Pflanzen erkennen und daraus schließen, in welchem Buch der Bibel wir uns heute bewegen. Links ist ein Flaschenkürbis und rechts der Wunderbaum oder Rizinus. Es ist nicht ganz klar, was das hebräische Wort, das diese Pflanze beschreibt, eben welche Pflanze das genau ist. Also das ist so im Gespräch jedenfalls. Aber wer es von euch nicht so mit Pflanzen hat, ich auch nicht, der wird vielleicht mit der folgenden Frage weiterkommen auf der Suche nach dem Buch. Kann ich vor Gott weglaufen? Kann ich vor Gott weglaufen? Und das können wir auch in zweierlei Hinsicht uns überlegen. Natürlich, wie es doch viele um uns herum, viele in der Welt machen. Ich ignoriere Gott, ich ignoriere, wie wir geschaffen sind, wie wunderbar, wie unglaublich, dass das alles so funktioniert. Sozusagen Augen zu und Gott ignorieren, so kann ich vor Gott weglaufen. Oder ich bekomme einen direkten Auftrag von Gott. Gott sagt, das sollst du tun und ja, ich tue das nicht und gehe in die andere Richtung. Ja, das Buch Jona wollen wir heute anschauen im Alten Testament. Und die vier Kapitel kann man auch überschreiben mit Ungehorsam, Umkehr, Gehorsam und dann naja, Ärger und Eigensinn, das letzte Kapitel. Ja, kann ich vor Gott weglaufen? Jona 1, ab Vers 1, ich lese in der Hoffnung für alle. Der Herr sprach zu Jona, dem Sohn Amittais: Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Einwohnern an, dass ich sie strafen werde. Denn ich kenne ihre Bosheit. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Vielleicht ist sein Navi ausgefallen oder Er wollte einen bequemeren Weg nehmen? Nein. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Er lief weg. Er lief vor Gott weg. Doch als sie auf dem Meer waren, und eigentlich müssten wir es dunkel machen, ganz groß, und ein bisschen Sound einspielen, dass wir uns versuchen, in diese Situation zu versetzen. Also auf dem Meer und wie das Schiff hin und her geworfen wird und ein Sturm und wie das Wasser so peitscht und was das für Gefühle in uns weckt. Also ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Das hatten wir heute schon, zu seinem Gott. Aha, zu seinem Gott. Okay. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jona war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Das ist erstaunlich. Das ist schon sehr erstaunlich. Er war schon wirklich sehr müde und da unten ist es dann auch am sichersten. Da kam der Kapitän zu ihm und rief: Was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Ja. Wie viele Götter gibt es jetzt? Ein Gott? Also dein Gott, mein Gott, Gott ist für uns alle da. Also was ist das jetzt für ein Durcheinander? Der Kapitän sagt zu ihm, ruf zu deinem Gott um Hilfe. Das ist so wie dann in Athen, Apostelgeschichte 17. Die verehrten alle möglichen Götter und dann hatten sie noch einen Altar. Ach, vielleicht haben wir einen vergessen, dem unbekannten Gott. Wo Paulus ja dann auch die Athener aufklärt. Das ist der eine Gott, den ich euch erkläre, der Himmel und Erde, der alles geschaffen hat. Und das ist der eine wahre Gott, der sich in seinem Wort offenbart hat. Am letzten Sonntag hatte Carsten auch kurz darüber gesprochen. Wir haben ja auch sehr viele Gläubige im Grunde genommen in unserem Land. Es ist halt nur die Frage, wie drückt sich dieser Glaube aus? In dem, was ich tue, was ich als Profisportler und da hänge ich so mein Herz dran und meinen Glauben. Und ja, es gibt sehr viel Glaube. Was passiert, wenn etwas in deinem Leben passiert, was hält dich dann? Und das drückt ein wenig aus, woran du glaubst. Also wenn ich halt versichert bin und ich habe eine gute Krankenversicherung, und auch mein Haus ist gut versichert und mein Auto, dann kann mir auch nichts passieren. Also ein kleines bisschen sind wir hier zu einem Land geworden, das an Versicherungen glaubt. Ich habe alles abgesichert. Was kann mir jetzt noch passieren? Das eine oder andere. Ja, wie ging es dann weiter? Die Seeleute, Jona 1, Vers 7, sagten zueinander: Schnell lasst uns das Los werfen. Wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist.
Ob die das immer gemacht haben, wenn Sturm aufzog? Sie werfen das Los und irgendeinen finden sie? Keine Ahnung. Wissen wir nicht, ist auch nicht wichtig. Was wichtig ist,
das Los fiel auf Jona und so stellten sie ihn zur Rede. Komm! Sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du? Und zu welchem Volk gehörst du? Und Jona antwortete: Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Dann verriet er ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. Warum hast du das getan? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht? Denn die Wellen türmten sich immer höher auf. Da sagte Jona: Werft mich ins Meer. Dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Die Seeleute ruderten mit aller Kraft, um doch noch an Land zu gelangen. Aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte.
Auch faszinierend, diese Seeleute waren, die wollten ihn nicht über Bord werfen. Die dachten, vielleicht schaffen wir es noch selber, das ist uns schon...
Ist ja nicht so ganz in Ordnung, jemanden über Bord zu werfen. Aber dann, da schrien sie zum Herrn: Ach Herr, lass uns nicht umkommen, wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen. Bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen, denn du hast es ja so gewollt. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Und sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und schworen, auch in Zukunft auf ihn zu hören. Und die Lektion für uns, für alle Menschen: Wir können nicht vor Gott weglaufen. Wir können nicht weglaufen. Und ihr kennt hoffentlich Psalm 139, wohin, ab Vers 7, Psalm 139, Vers 7, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Ein wunderbarer Psalm, der uns einerseits ermutigen kann, aber andererseits, wenn ich das wirklich verstehe, Gott ist immer da. Tröstet mich das oder ist das auch, er ist ja auch da, wenn ich die Dinge tue, die ihm nicht so gefallen. Ich habe für mich festgestellt und auch von anderen auch schon gehört, das Gottesbild, das wir haben, Gott der Vater, es dauert eine Zeit, bis wir Gott so sehen können, in dem Lichte seiner Offenbarung. Weil unser, wie sehen wir eine Vaterrolle? Das ist stark geprägt von unserem leiblichen Vater, was wir in unserem Leben erlebt haben. Und wenn wir einen Vater haben, der immer nur streng und Bestrafung und Gehorsam ist 120% und sonst keine Liebe zeigt, dann ist das schwer, Gott kennenzulernen und Trost darin zu finden, dass Gott überall da ist, egal wo du bist. Und deswegen ist das für so viele Menschen eine Frage: Liebt Gott mich wirklich? Hört Gott, was ich sage? Hört Gott? Liebt Gott mich? Ich möchte etwas mit euch teilen. Ich hatte euch vor einigen Wochen ja auch gesagt und erzählt von der Klassenkameradin von Rebecca in den Staaten, die Brooklyn, die einen schlimmen Unfall hatte, sich einen Wirbel gebrochen hat und seitdem in der Reha ist und also im Krankenhaus, dann Reha und jeden Tag daran arbeitet, die Kontrolle über ihren Körper wieder zu gewinnen. Und der Blog von der Familie, wo sie über die Fortschritte erzählt, das fand ich gestern, was die Mama von Brooklyn geschrieben hat, hat mich sehr bewegt. Und das passt einfach zu diesem Thema: Ist Gott da? Liebt er mich? Also, sie hat gestern geschrieben, in den letzten 40 Tagen habe ich mehr geweint, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Zeitweise dachte ich, da könnten nicht noch mehr Tränen sein. Aber sie sind da. Für Eltern gibt es nichts Vergleichbares zu der Liebe, die sie für ihre Kinder haben. Und so groß unsere Liebe ist für unsere Kinder, verblasst sie im Vergleich zu der Liebe unseres himmlischen Vaters zu uns. Das ist schwer zu erfassen. Und doch weiß ich, dass es wahr ist. Liebe ist so ein wunderbares Geschenk. Aber da ist auch ein Teil der Liebe, der wehtut. Der Preis dafür, jemanden zu lieben, ist, dass es uns wehtut, wenn es dem anderen wehtut. Wenn der andere weint, weinen wir auch. Wenn sie traurig sind, sind wir es auch. Als Eltern wollen wir den Schmerz und die Verletzung von unseren Kindern wegnehmen. Mein Mann, mein Sohn und ich haben alle gesagt, dass wir den Platz tauschen würden mit unserer Tochter, wenn es möglich wäre. Ich wusste nicht, dass mein Herz so sehr schmerzen könnte wie jetzt. Es ist ein Trost zu wissen, dass Gott unsere Schmerzen versteht und bei uns ist. Gott fühlte tiefen Schmerz, als er seinen Sohn sandte, damit er für uns starb. Ich finde Trost in dem Wissen, dass Gott unseren Schmerz versteht. Seine Liebe zu uns kann niemals wanken. Seine Liebe ist unerschöpflich. Danke Gott für dieses Geschenk. Und so erlebt diese Familie in diesen schwierigen Zeiten, und das ist eben so eine Ermutigung, wenn du so etwas liest, wenn du diese Person kennst, wenn du einen Teil des Weges mit ihnen gegangen bist, dann hat das noch eine ganz andere Glaubwürdigkeit, ein ganz anderes Mitfühlen, als wenn du nur Geschichten kennst von Menschen, die du nie gesehen hast. Und in dieser Zeit, Gott ist da. Und es gibt so viele Tiefen, wie sie ja auch geschrieben hat, aber es gibt eben auch dann die Höhen, und Gott ist da und trägt hindurch. Schwer zu erfassen mit der Liebe, aber ja, die Frage jetzt hier, kann ich zu Gott laufen? Denn was soll ich tun, wenn ich merke, dass ich vor Gott davonlaufe? Lesen wir, wie es weiterging mit Jona. Jona Kapitel 2, Abvers 1. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste, und er half mir aus meiner Not. Ich war dem Tode nahe, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer. Rings um mich türmten sich die Wellen auf, die Fluten rissen mich mit und spülten mich fort. Ich dachte schon, jetzt hast du mich für immer verstoßen. Werde ich deinen heiligen Tempel je wiedersehen? Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlang sich mir um den Kopf. Bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich vor dem sicheren Tod bewahrt und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich, und du hörtest mein Gebet in deinem heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die er doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir danken, denn ein solches Opfer ehrt dich. Was ich dir versprochen habe, will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspeien. Und zum zweiten Mal sprach der Herr zu Jona, Kapitel 3, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und verkünde den Menschen dort die Botschaft, die ich dir auftrage. Diesmal machte sich Jona auf den Weg nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Die Stadt war so groß, dass man 3 Tage brauchte, um sie zu durchqueren.
Jeder von uns, der Kinder hat und ihnen sagt, macht es so, und die Kinder machen es anders und machen dann erst später so, weiß, was uns da durch den Kopf geht. Warum nicht gleich so? Gott gibt dir einen Auftrag und du läufst vor Gott weg. Und jetzt tut er es, warum nicht gleich so? Tja, so sind wir. Und vor allen Dingen, warum Jona das tat, dann, das sehen wir später noch etwas deutlicher. Aber zunächst, welche Lektion sehen wir eigentlich hier? Gott ist gnädig, wenn du umkehrst. Und wenn Gott einen Auftrag für dich hat, dann ist es viel einfacher, es zu tun, als vor Gott davonzulaufen. Das ergibt keinen Sinn, vor Gott davonzulaufen. Und wenn du in seinem Wort liest, das sollst du tun, dann sollst du nicht davonlaufen. Und Gott ist gnädig, wenn du umkehrst, also lauf zu Gott. Lauf zu Gott. Wie in dem einen Lied, mach dich auf und komm nach Haus. Jona hält jetzt sein Wort und er geht mit Gott, nicht wahr? Er geht ja nach Ninive und ist Gott gehorsam. Jetzt geht er mit Gott. Jona 3, Vers 4, Jona ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er, noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Also entweder war das die kürzeste Predigt aller Zeiten, naja, oder wir wissen einfach nur, wir hören das, was wir zu hören brauchen. Ich vermute, dass Jona noch ein bisschen mehr zu erzählen hatte als das. Er hatte ja auch einiges zu teilen, nicht wahr? Was er mit Gott erlebt hat. Und es wäre dann auch nicht nur die kürzeste Predigt aller Zeiten, sondern auch eine, ich denke mal, die erfolgreichste, nicht wahr? Eine ganze Stadt von 120.000 Einwohnern. Also da sind so viele, was erzählte er ihnen, was hat das bewirkt, was er ihnen sagte, konnten sie ihn überhaupt verstehen von der Sprache? Und also das ist unglaublich. Wow, das ist, und dann lesen wir in Vers 5, da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Die Assyrer, die waren nicht gerade so bekannt für ein Volk, mit dem man gut Kirschen essen kann. Also mit dem man so gut Freund sein kann, die dich liebevoll aufnehmen. Herzlich willkommen. Aber sie beschlossen zu fasten und alle, von den Einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten, zogen als Zeichen ihrer Reue Kleider aus Sacktuch an. Und dann ab Vers 6, auch dem König von Ninive war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte sein Herrschergewand ab. Stattdessen zog er Trauerkleider an und setzte sich in die Asche. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen, hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder die Menschen noch die Rinder und Schafe. Menschen und Tiere sollen Trauertücher tragen und laut zu Gott schreien. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht lässt sich Gott noch umstimmen und hat Erbarmen mit uns. Vielleicht wendet er seinen Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da ließ er das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Ihnen wurde die rettende Botschaft verkündigt. Kehrt um, ansonsten wird's hier in Schutt und Asche gelegt. Noch einmal, Gott ist gnädig,
wenn du umkehrst. Und Gott ist nicht nur der Gott Israels. Und das stieß damals Jona bestimmt sehr sauer auf. Ich soll zu den Assyrern gehen, nach Ninive? Das ist ein Scherz, oder? Ich meine, du bist unser Gott. Und dich hier von den Assyrern. Nein, Gott ist nicht der Gott, nicht nur der Gott Israels, sondern der ganzen Welt. Und in gewisser Weise, tja, ist denn Jona mit Gott gegangen oder ist er eben da nicht so ein kleines bisschen jetzt vorangegangen? Wir sehen gleich den Eigensinn von Jona und die Engstirnigkeit. Dale Carnegie hat einmal gesagt, ein Mann, der überzeugt wird gegen seinen Willen, bleibt seiner Meinung treu im Stillen. Noch einmal. Ein Mann, der überzeugt wird gegen seinen Willen, bleibt seiner Meinung treu im Stillen. Heißt, okay, ja, ich mach das, aber in seinem Herzen, so wie ein Kind, das sagt, ja, aber. Ja, und wenn ich vorangehe, auf wen blicke ich dann? Ja, auf das, was mir gefällt. Und Jona predigte also der Stadt Ninive mit ganzem Herzen und voller Freude. Er hatte ja eine gute Botschaft, nicht wahr? Schutt und Asche, aber kehrt um. Tja, hier sehen wir den Jubel der Menschen. Jona aber ärgerte sich sehr darüber, voller Zorn. Voller Zorn betete er, ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Herr, lass mich sterben, das ist besser als weiterzuleben. Aber der Herr erwiderte, ist es recht von dir, so wütend zu sein? Da sind Lektionen für uns. Das ist sehr reichhaltig, wenn wir das Buch Jona lesen. Ist es nicht töricht? Ist es nicht dumm, wenn mich das Wohlergehen eines anderen ärgert? Und Jona hat es geärgert. Die bekommen nicht das, was sie verdienen. Tja, geht mir das auch manchmal so? Da ist jemand, irgendetwas, was mir nicht gefällt, und ich denke, dass, Mensch, der hat jetzt das verdient, oder? Und es ist möglich zu hassen, was Gott hasst, und nicht zu lieben, was Gott liebt. Gott hasste die Verdorbenheit Ninives. Er hat nicht damit gesagt, ist schon ganz in Ordnung, wie ihr lebt. Alles prima. Nein, er hasste die Verdorbenheit Ninives und Jona auch. Da gehen sie miteinander. Gott liebte die Seelen der Menschen in Ninive und Jona nicht. Und so verließ dann Jona Ninive, Jona 4, Vers 5. Östlich der Stadt machte er sich ein Laubdach und setzte sich in dessen Schatten nieder. Er wollte beobachten, was mit der Stadt geschehen würde. Vielleicht gibt es ja doch noch ein Donnerwetter und Schutt und Asche und irgendwas fällt vom Himmel. Das hätte ihn wahrscheinlich so richtig, vielleicht hätte er noch applaudiert oder genau, jetzt ist Gottes Gerechtigkeit hier geschehen. Ja, was kann Gott nun tun, um Jona sein Unrecht zu verdeutlichen? Da ließ der Herr eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Sie sollte ihm noch mehr Schatten geben und seinen Missmut vertreiben. Jona freute sich sehr über die Pflanze. Doch am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ließ Gott einen Wurm die Wurzeln des Rizinus zerfressen und die Staude wurde welk und dürr. Als die Sonne aufging, schickte Gott einen glühend heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jona so auf den Kopf, dass er erschöpft zusammenbrach. Er wünschte sich zu sterben und seufzte, tot sein ist besser als weiterleben. Da fragte ihn Gott, ist es recht von dir, wegen dieser Rizinusstaude so zornig zu sein? Jona antwortete, mit vollem Recht bin ich wütend. Am liebsten wäre ich tot. Der Herr erwiderte, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber soll Ninive nicht verschonen? Diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können, und dazu noch so viele Tiere. Was ist hier los? Eine Pflanze soll Gott verschonen. Und warum? Aus Selbstmitleid, aus Eigennutz, vielleicht auch aus engstirnigem Patriotismus, auch unser Gott, aber eine Stadt mit 120.000 Menschen will Gott verschonen. Und warum? Aus Mitleid? Aus Gnade? Und ist die Gnade nur für die Israeliten? Paulus schreibt ja auch im Römerbrief, oder ist Gott der Juden allein? Nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen. Was für ein Skandal für Jona. Ja, das Buch Jona endet mit einer Frage. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, 120.000 Menschen und dazu noch so viele Tiere. Und diese Frage gilt auch immer noch und finden wir auch im Neuen Testament. Wenn wir an das Gleichnis denken von den Weingärtnern. Die ersten kommen, haben einen Tageslohn vereinbart, arbeiten den ganzen Tag. Und über den Tag kommen immer wieder Arbeiter, die eingestellt werden. Und zum Schluss nur noch eine Stunde und dann kriegen die ihren Tageslohn zuerst ausgezahlt, kriegen einen ganzen Denar, freuen sich, nur eine Stunde gearbeitet, einen ganzen Tageslohn, super. Und dann kommen die anderen und die den ganzen Tag geschuftet haben zum Schluss und denken sich, na, wenn der schon einen Tageslohn gekriegt hat, kann man bestimmt rechnen, 8 Stunden und vielleicht mal 8. Super, dann brauche ich die ganze Woche nicht mehr zu arbeiten. Aber sie kriegen nur einen Tageslohn. Und waren sie damit zufrieden? Nein, waren sie nicht. Und welche Frage wird dann gestellt? Ist es mir nicht erlaubt, Matthäus 20, Vers 15, ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Da ist wieder das. Ja, ich will eigentlich, dass es den anderen nicht besser geht, als sie verdienen oder als ich verdiene. Oder der verlorene Sohn und der ältere Bruder, der nicht reingehen will, um zu feiern. Und der Vater sagt, oh, dein Bruder war tot und jetzt ist er lebendig. Man muss doch feiern und fröhlich sein. Was ist hier nur los? Was ist mit uns Menschen nur los? Gottes Mitleid für Ninive ist ein Skandal. Weil wenn wir wissen, was für eine Nation das war und wie Gott diese Nation später noch brauchte, auch als um Gericht zu üben über Israel. Also das ist schon... Jona hätte eigentlich antworten können, als es dann zum Schluss darum ging, ist das, was hätte ich denn, oder ist das... Wieso hätte ich die nicht verschonen sollen? Jona hätte antworten können, ist das noch Gerechtigkeit? Aber Jona antwortete nicht mehr. Und zwar aus gutem Grund, nicht wahr? Da musste ich an Hiob denken, in Hiob 40. Und der Herr antwortete dem Hiob und sprach: Mit dem Allmächtigen will der Tadler rechten, der da Gott zurechtweist. Er antwortete darauf. Und da antwortete Hiob dem Herrn und sagte: Siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal und ich will es nicht wieder tun. Ob Jona seine Lektion gelernt hat, wir wissen es nicht. Aber die Frage ist ja, habe ich jetzt meine Lektion gelernt? Gucke ich gütig auf meinen Nächsten und freue mich darüber, dass Gott barmherzig ist, dass Gott meinen Nächsten segnet, seine Schuld vergibt, die er so viel größer war? Was haben wir gerade vorhin noch gehört mit Paulus, der von sich sagt, ich war der Erste der Sünder, ich war der Größte unter ihnen, Gott hat mir vergeben. Das ist doch ein Grund zur Freude. Was soll ich nun lernen? Es sind so viele Botschaften da drin, auf dem Weg jetzt allein. Was soll ich nun lernen? Lauf nicht weg vor Gott. Lauf nicht weg vor Gott, das hat sowieso keinen Sinn. Und eine Lektion, ja, ich muss sie jedenfalls immer wieder hören, vielleicht noch jemand: Sei nicht eigensinnig, sei nicht engstirnig, nur auf dich selbst bedacht, sondern habe Mitleid. Mitleid haben, damals Ninive soll die rettende Botschaft hören. Und Mitleid haben heute die Welt, soll und muss die gute Botschaft hören. Mitleid, wie es der eine und wahre Gott hat mit den Menschen, die er geschaffen hat. Und dieser eine Gott, der alle Menschen liebt, gibt den Nachfolgern seines Sohnes einen Auftrag. Und zwar nicht: Geh hin und bau schöne Häuser. Geh hin und verdiene viel Geld und mach dir ein schönes Leben. Sondern geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und das Evangelium ist die gute Botschaft von Jesus Christus, dass er, auch das haben wir gehört, 1. Johannes Kapitel 2, erschien allen Menschen. Er hat das Heil allen Menschen gebracht. Es ist da, aber es muss abgeholt werden. Das ist Markus 16, Vers 15. Und dann sagt Jesus: Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Und wenn du noch nicht Gottes Kind bist, wenn du deine Sünden noch nicht hast abwaschen lassen, dann ergreif die Rettung, solange es Zeit ist. Heute ist der Tag. Lass dich retten, wie Petrus auch zu Pfingsten ihn noch zurief. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und zieht Jesus Christus an in der Taufe und eure Sünden abwaschen. Worauf wartest du, zu ihm zu kommen? Amen.